hier live zuhören oder später am Podcast sich erfreuen. Wir sind die Atlanta Falcons Germany. Das ist Talk Up, unser Podcast. Jeden Samstag, was rede ich? Jeden Dienstag, 17.30 Uhr sind wir live auf YouTube, Twitch und auf Twitter und meistens am Abend schon zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen, falls ihr es mal nicht ganz schafft. Wir kommen aus einem erneuten, ja schon gewohnten Debakel aus Boston. Wir sind es ja nicht anders gewohnt. Es bleibt unsere Nemesis, die New England Patriots. Dazu später noch mehr. Wir werden heute auch ein paar organisatorische Sachen über Berlin mit euch bereden wollen. Wo ihr uns findet, was so abgeht in Berlin, wo ihr, wenn ihr zu Hause bleibt, uns hören könnt, uns sehen könnt. Das wird was ganz Lustiges. Wir werden eure Hours beantworten, die immer mehr geworden sind jetzt gegen Ende. Ich glaube, Santo hat gerade noch mal zwei nachgeschoben, zwei Hours. Und wir haben tatsächlich ganz frisch eine neue Falcons News reingekriegt. Über die wollen wir gleich reden. Mr. Hot Sauce, DJ Hot Sauce, ich sehe ihn schon, er ist mit drinne. Er hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Ich sag dir gleich was zu dem neuen Spieler der Falcons. Aber ich bin nicht alleine. Wie so selten. Dieser Podcast wird heute begleitet von meinem guten Freund aus dem Süden. Und ich freue mich, dich nach langer, langer Zeit, wir haben uns schon lange nicht mehr privat gesehen, in Berlin, dann am Samstag bzw. Freitagabend wiederzusehen. Es ist Dave aus Stuttgart. Hi.
Jawohl, schön wieder dabei zu sein. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich mich vor Kamera verhalten muss. Ich habe mir gefühlte drei Monate Pause gehabt.
Irgendwie schon, ne? Da war die USA-Reise dazwischen. Ihr habt letzte Woche wahrscheinlich von den beiden anderen Jungs gehört. Dann hattest du deine berühmte Bye Week, die du alle zwei Wochen hast. Ja. Hast du natürlich super geplant. Direkt nach unserem Wiederkommen. Das gibt's ja wohl gar nicht. Und jetzt sind wir beide heute mal in Charge. Letzte Woche haben es Kevin und Chris übernommen. Chris wird eventuell heute noch reinspringen. Der hängt auf der Autobahn ab, weil Otto und Chris ganz NRW unterwegs ist gerade mit dem Auto. Das Schöne ist, Dave, wir sind vor der Kamera nur zu zweit, aber im Internet, da sind wir eine gewaltige Power und wir haben jede Menge Leute, die hier heute mit partizipieren. Ich fange mal an in den Kommentaren. Da sehen die Namen heute sehr komisch aus, finde ich. Weiß ich nicht, was StreamYard sich dabei gedacht hat. Ich gehe mal davon aus, dass es der liebe Roland ist. So jedenfalls sein Handle, was wir hier vorgeschlagen kriegen. Rise Up aus Österreich, freue mich schon auf Berlin. Roland, schön, wenn du auch in Berlin dabei bist. Ich freue mich schon, dir Hallo sagen zu dürfen. Auch Holger85 ist mit dabei. Rise Up aus Rheinland-Pfalz, wenn ich nicht ganz falsch liege. DJ Hot Sauce, ein Rise Up, ungetrübt bei ihm. Und da hat er schon die News gespoilert. Ich sage immer noch nichts, da kommen wir gleich zu. Vettel, ich glaube, so nennt er sich immer oder hat sich genannt. Servus, ganz knapp von ihm, schon wieder Samstag, nice. Ja, tut mir leid, war ein freudscher Versprecher von mir, ich hätte auch gerne schon wieder Samstag. Manuel Sievers ist mit dabei. Moin, moin, solange dieser Headcoach im Amt ist, kannst du dir kein Spiel mehr geben. Und trotzdem haben so viele Leute noch Geld ausgegeben für den nächsten Sonntag. Ich bin gespannt, aber zu unserem Headcoach kommen wir nachher bestimmt auch nochmal. Colors 1 ist mit dabei auf Twitch. Hi Leute. Ludwig, Rise Up aus Ulm und Kallas ebenso aus Österreich. Rise Up aus Österreich, wow, da ist sie wieder da, unsere Österreich-Fraktion. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wen wir alles in Berlin sehen und ob ihr dann auch in die Locations kommt, die ich euch gleich hier einmal präsentiere, wo wir ja zu finden sind. Und sagt auch gerne Hallo. Es ist immer schön, wenn man mal so ein Gesicht vor Augen hat im Real Life, was man sonst nur hinter irgendwelchen Nicknames sieht. Freue ich mich schon wieder ganz dolle drauf. Ist jedes Mal ein Erlebnis. Dave, ist dein Wochenende denn schon durchgeplant? Weißt du denn schon, wo du dich so in Berlin rumtreiben wirst?
Ja gut, ich denke so ziemlich genau, wo wir uns alle immer rumtreiben werden.
Okay, soll ich mal was vorgeben?
Ich wollte gerade sagen, hau mal den Timeplan raus.
Let's go. Vorab, damit es alle wissen, immer anlaufbar, ja, kann man so sagen, ne, ist das Belushis. Das ist so diese offene Stelle, offene Bar, die 24/7 für die Falcons, Atlanta Falcons, geöffnet hat. Findet ihr in Berlin Mitte, am Rosa Luxemburg Platz, Straße.
So oder so.
Irgendwie so. Da haben wir auch schon einige Watch-Partys gehabt. Ist ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr coole Bar. Die ist also 24/7 immer für euch Anlaufstelle. Da werdet ihr immer irgendjemanden finden, der was mit den Falcons am Hut hat, Fan ist oder sonst auf jeden Fall irgendwie sowas. Das ist allgegenwärtig. Von dort aus, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, geht auch der Fanmarsch am Sonntag Richtung Stadion los.
Ganz
Korrigiere mich,
genau.
wenn ich falsch bin, Dave.
Nee, ist richtig. Von da aus gehen wir zusammen zu einer U-Bahn-Station oder fahren mit der Subway zu einer U-Bahn-Station und von dort aus offiziell dann der richtige Marsch. Aber der Plan ist, von Bolucci alle zusammen
Genau.
vom Weg
Hast du eine
zu machen.
Uhrzeit?
12:30 Uhr war das, glaube
Irgendwie
ich,
so, ne?
an der Station, ich glaube, ja.
Super. Dann hat Santo noch was organisiert. Das ist jetzt nichts Offizielles von der NFL oder von sonst irgendwie, sondern wir haben ein paar amerikanische Freunde, mit denen wir uns immer in Atlanta treffen, Bescheid gegeben. Wir haben dem Bird's Nest Bescheid gegeben. Wir haben euch schon Bescheid gegeben auf diversen Plattformen. Aber hier verkündige ich es auch nochmal für Leute, die vielleicht kein Instagram haben, kein Discord haben oder sonstiges haben. Ab 18 Uhr. Am Freitag ist das erste Warm-up sozusagen, wo wir uns alle bekannten Gesichter eintreffen. Und zwar heißt das Route 66. Ist ein Diner im amerikanischen Stil. Wer hätte es gedacht, wenn es Route 66 heißt? Ab 18 Uhr sind die Tore offen. Wir würden uns freuen, wenn sich so viele wie möglich eintreffen würden dort vor Ort. Wir haben, wie gesagt, viele aus der USA mit dabei, die bekannte Gesichter sind, von Lisa über bis eben den Leuten aus dem Bird's Nest. Ich weiß gar nicht, ob Envy schon mit dabei ist, ob Mr. Hot Sauce schon dabei ist. Kann sich ja mal dazu äußern, gerne, wenn er noch online ist. Und das wird ziemlich, ziemlich lustig. Kutsche, mit dem habe ich heute telefoniert, by the way, kommt auch gerne vorbei, Route 66. Also ein bisschen deutsche Prominenz auch mit dabei. Ihr könnt im NFL Radio am Freitag schon Kevin und Chris. Also Chris kommt auf jeden Fall mit zu NFL Radio. Ich gehe davon aus, vielleicht beide hören, wenn ihr mögt. Also schaltet NFL Radio ein, falls ihr vielleicht noch nicht in Berlin seid. Da wäre was. Samstag. Der Samstag ist ziemlich proper. Dort wird wahrscheinlich die erste Anlaufstelle für viele Leute die Fotografiska sein. Das ist ein kleines Museum, das auch zu einem Atlanta Falcons Museum pop-up-mäßig eröffnet wird am Samstag. Und dort sind verschiedene Meet and Greets, Autogrammstunden, unter anderem Freddy Falcon ist mit dabei, die Cheerleader von den Atlanta Falcons sind dabei, Jesse Tuggle ist mit dabei. Also da könnt ihr wirklich viele Leute, die direkt mit den Falcons was zu tun haben, treffen, Fotos machen. Die Talk-Up-Jungs sind natürlich auch mit dabei. Freue ich mich schon sehr drauf. Und hier kommt übrigens die Antwort von Franz, aka DJ Hot Sauce. Ja, sie sind alle da. JNW und Co. freuen uns alle. Also Route 66, merkt es euch. Samstag Fotografiska. Dann ab 16:30 Uhr. Fotografiska geht deutlich länger. By the way, wer da verbleiben will, ist auf dem Uberplatz in Berlin. Die Footballerei. Die ist da, glaube ich, schon ab 13 Uhr oder sowas. Keine Ahnung. Die machen da, glaube ich, den ganzen Tag eine Show. Ab 16:30 Uhr bin ich mit Kevin vor Ort und werde da mal schauen, dass wir da richtig Stimmung machen. Und nochmal die letzten Talks machen zu den Atlanta Falcons und den Colts, dem Spiel. Abends, dann mache ich die Schleife jetzt, komme wieder zurück zu DJ Hot Sauce und DJ Envy. Und zwar, die legen auf im Bricks Club in Berlin. Ab 22 Uhr haben die Tore offen. Man muss Tickets vorab kaufen. Aktuell sind die schon ausverkauft. Aber es gibt wohl auch eine Abendkasse, so habe ich mir das jetzt erlesen dort. Wer noch Bock hat und abends nicht weiß, was er machen will und nicht in irgendeiner Kneipe versacken möchte und mal richtig geile Mucke hören möchte von DJ Hot Sauce und DJ Envy. DJ Harris ist mit dabei. Wenn ich nicht ganz falsch liege, der Harris von Sido damals, ne? Von, wie hießen sie damals? Hab's vergessen. Und ein Special Guest. Ich weiß nicht, wer der Special Guest ist. Ich habe aber meine Vermutungen. Hier kommt die Bestätigung von DJ Hot Sauce. Yes, gibt eine Abendkasse, wird nice. Auch ein paar Live-Auftritte. Ja, Harris von Sido. Ah, ich hab so Ahnung. Ich bin so drin im Game, Alter. Schwede. Das wird ziemlich geil. Schwede. Lasst uns updancen, lasst uns feiern. Ich glaube, da sind alle wild drauf. Ich freue mich wie wild schon drauf. Meine Frau freut sich wie wild drauf. Die hatte schon
tausend
Fragen.
Ganz kurz, einen kleinen Appetizer. Wenn ihr da vorbeikommt, Dominik hat versprochen, er gibt uns allen eine Tanzstunde. Er lernt uns Tanzmoves.
Ja. Wer es mitgekriegt hat, ich habe eine gewisse Berühmtheit erlangt nach dem Bills-Spiel in Atlanta. Ich weihe euch in alle Tricks ein, keine Angst. Scheiße. Ja, das wäre dann der Samstag. Und wenn wir dann alle noch fit genug sind für Sonntag, wovon ich mal ausgehe, dann geht's schon weiter. Dann, wie gesagt, Belushis ist sowieso ja offen und da dann auch von dort aus unser Marsch. Wir sind beim Tailgating von NFL Radio mit Kutsche eingeladen. Da kann ich euch noch nicht sagen, wer dran teilnimmt. Haben wir noch im Team noch nicht besprochen. Ne? Werden wir aber tun. Also ihr könnt auch, für alle, die zu Hause geblieben sind, sich NFL Radio anhören mit der Tailgate-Party. Kutsche, einer von uns und jemand von den Colts ist mit dabei. Dann machen wir einen schönen Fanwalk Richtung Stadion. Dann holen wir uns einen Sieg gegen die Colts. Und von mir aus können alle nach Hause gehen.
Oder wir feiern danach noch zusammen. Irgendwo.
Oder wir feiern noch danach zusammen. Genau. Super. Chris, wird geil, oder? Bock?
Chris? Wo ist Chris?
Chris. Dave, auch du. Im auch Sinne ich. Von Chris kannst du gerne antworten. Wird geil, oder? Hast du Bock?
Ja, also meine pessimistische Meinung dazu. Nein, Spaß. Es wird mega. Wird ultra geil. Ich meine, jedes Mal, wenn wir irgendwie mit der Community, mit euch Jungs, Team Livetalk allgemein und so weiter, wir hatten ja auch so ein paar Einzel-Events schon, gerade das erste Mal in Berlin, wo wir uns das erste Mal getroffen haben und so weiter, waren immer mega unvergessliche Wochenenden. Wir hatten eine geile Zeit zusammen, richtig Spaß gehabt, coole Action gehabt. Allgemein, was die Falcons jetzt auch wieder bieten, was die NFL bietet in Berlin, die ganzen Optionen, die wir haben von den Atlanta Falcons direkt, Tailgate und so weiter und so fort. Das wird einfach mega. Ich freue mich riesig drauf. Umso näher es kommt, umso mehr steigt auch so die Nervosität und die Vorfreude. War irgendwie vorgestern noch nicht der Fall und jetzt sitze ich da und krass, in 3 Tagen geht's los.
Einfach so. Geht einfach so los. Richtig. Schön. Dave, lass uns jetzt mal ein bisschen von der Realität einholen.
Das war's mit der Vorfreude.
Bevor es nämlich nach vorne geht mit dem Blick, müssen wir jetzt nochmal zurückschauen auf letzten Sonntag. Und wir sprechen über die erste Konsequenz, die gezogen worden ist. Wir haben unseren Kicker Parker Romo gewaved und wir haben Zane Gonzalez, einen neuen Kicker, geholt. Manche kennen ihn vielleicht von den Carolina Panthers unter anderem. Hat er mal gekickt. Erstmal, bevor wir auf Zane Gonzalez eingingen, von der Konsequenz her die richtige Entscheidung, oder Dave?
Definitiv, definitiv. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass es so lange gedauert hat auch. Also hätte meiner Meinung nach schon nach dem Panther-Spiel sein müssen. Ja, klar, schade für den Jungen. Jetzt kommt er, macht sein Field Goal rein, danach beim PAT, wo er ja vermeintlich sicher sein sollte, wo jeder Kicker in der NFL sicher sein sollte, haut er das Ding daneben. Es ist nicht der Grund, warum wir das Spiel verloren haben, aber es ist einer der Gründe, warum wir das Spiel verloren haben. Auf dem Statsheet natürlich ist es der Ausgleich. Danach in den Drive, wir sind nicht gezwungen zu scoren, sondern wir können den Ball anders bewegen. Ist auf jeden Fall die richtige Konsequenz gewesen und hat uns endlich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass wir im Kicking-Game noch immer nicht aus dem Ruder sind.
Ich denke, das war entscheidend. Weil wir haben gerade den Schalter umgelegt gehabt im Team, also so gefühlt gemäßig.
Ja.
Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Zen Gonzalez, leider kann ich dich jetzt nicht mehr fragen, weil ich es dir vorher schon gesagt habe, aber sein längstes Field Goal hat er auf dem College gemacht, 59 Yards immerhin. Wir kommen an die 60 langsam ran, Leute, entspannt euch. In der NFL 57 hat er mal gekickt für die Carolina Panthers. Damit kann ich schon gut leben.
Wirklich, also wenn er, sagen wir meiner Meinung nach, bis 55 konstant die Dinger reinmacht, dann kann ich auch damit leben, wenn er mal einen 57er nicht macht. Okay, aber zumindest ist er, was den PAT-Status angeht, schon mal relativ gut dabei, leider nicht 100%, aber auch ziemlich gut dabei. Und wenn wir einfach zumindest mal eine gewisse Konstanz drin haben, dass wir nicht immer jeden vierten Sechs ausspielen müssen, weil wir nicht wissen, wenn wir das Ding jetzt kicken, geht da was, geht da nichts. Dass du auch so ein bisschen sagen kannst, okay, ich nehme die sicheren Punkte mit, statt dass ich jetzt auf irgendein Risiko gehen muss oder keine Ahnung was.
In Zahlen 212 Versuche für ein PAT, 199 Treffer, sprich 13 hat er schon vergeigt, macht irgendwas um die 93% Erfolgsquote. Ja. Schöni, ja, Franz hat mir vorhin WhatsApp geschrieben und er stellte nur eine Frage dabei bei Zane Gonzalez. Nee, nicht bei Zane Gonzalez, sondern bei Parker Romo. Warum haben wir Parker Romo sofort einen Zweijahresvertrag geben müssen?
Ja, ich meine, es ist ja keine anderthalb Monate her, da saßen wir hier, haben drüber diskutiert, warum musste das sein? Überhaupt, du zahlst Kuh schon, cuttest ihn, probierst einen, der ein Spiel ganz okay gekickt hat und dann gleich cutten, hier 2 Jahre für dich. Ja, aber halt einfach Falcons to Falcons Things.
Ich wollte gerade sagen, weil wir die Falcons sind, liebe Leute, weil wir die Falcons sind, haben wir das getan. Meiner Meinung nach hätte man ja so jemanden wie Parker Romo, wenn man sowieso schon Schwierigkeiten hat, auf Kicker nicht verpflichten dürfen. Ja, der hat vorher anderthalb Spiele gemacht in der NFL und mit Zane Gonzalez bin ich vorab sehr zufrieden. Jetzt habt ihr es für alle Zeiten im Internet verewigt, weil ich wünsche mir einfach ein Wett auf Kicker. Wenn man ihn mitten in der Saison wechselt, darf es nur ein Wett werden. Wenn man dann in der Offseason sich mehrere junge Kicker anguckt, okay, und dann eine schöne Competition draus macht und schaut im Trainingscamp und sagt, ey, guck mal, wir haben hier einen, der hat irgendwie 60 Yards im Fuß, dann ist das was anderes, aber mitten in der Saison, wenn man da den Kicker wechselt, dann bin ich eher mit Erfahrung dabei.
Ja.
24-23. So ist das Spiel am Sonntag ausgegangen. Wir haben mit einem Punkt verloren, weil, wir haben es angesprochen, Parker Romo ein extra Punkt verschossen hat. Was sehr, sehr bitter ist. Wir rollen das Ganze mal auf von hinten. Der Beginn des Spiels war ja eigentlich, da sind wir wieder. Alles ist, wie es ist. Das war grausig. Three and out mit dem ersten Drive. Wo ging da bei dir das gedanklich schon hin, Dave?
Ich sag mal so, keine 3 Jahre her, da haben wir 40-3 oder so von den Patriots auf den Nacken bekommen. Die Patriots sind meiner Meinung nach aktuell noch stärker wie damals. Wir zwar personell stärker, aber was auf dem Platz ist halt nicht, was wir zeigen. Ich dachte schon, dass okay, das wird ein Shootout von 50 zu keine Ahnung was, wenn es so weitergeht. Vor allem halt auch eben dieses, es hat sich nichts offensiv geändert. Wir legen los, Lauf, Screen, Lauf. Oder Lauf, Screen und Incomplete Pass. So, okay. Eigentlich erwarte ich von meinem Offensive Coordinator, der am Pranger steht, dass er sich hinstellt und sagt, direkt von Anfang an zeige ich euch, dass ich es auch anders kann. Und nicht, ja, ich spiele mal erstmal einen Stuhl von letzter Woche wieder runter. Da war für mich schon erstmal Gemütslage so, 10 Minuten vorm Spiel, ich reg mich heute nicht auf, ist mir alles egal. 2 Minuten im Spiel war es dann halt wieder 180, rotes Gesicht, ja.
Geil, finde ich gut. Ja, die Falcons haben alles gegeben, um uns gleich abzuholen. Ich war auch, okay, hab mir so gedacht, oh, okay, durchatmen. War jetzt die Nervosität, waren wir die ersten Snaps nach der Verletzung von Michael Penix. Alles wird gut. Wusa, wie man dann so ist. Und das Spiel entwickelte sich dann eher schwierig offensiv bis zur Halbzeit. Es gab hier und da mal ein paar Lichtblicke. Ich möchte gleich was droppen von Anfang an. Und zwar hat Michael Penix tatsächlich ein paar Play-Action-Shots kriegen dürfen. Und ich weiß nicht, ob du es heute schon gelesen hast, Dave, aber ich habe meine Statistik von PFF heute gedroppt auf Discord. Der hat eine Adjusted Completion Rate von 100% bei Play-Action. Und das Geile ist, sein allererster Play-Action-Pass in diesem Spiel ging durch die Mitte. Als Completion.
Come on. Ja, und come on. War das nicht das Ding auf Pitts? Ja. Ja. Ich verstehe das nicht. Sehen nur wir das? Er spielt das College-Tape, alles zeigt, er kann's. 100% Adjusted Completion Percentage. Schöne Bälle. Wieso machen wir das nicht öfters? Das ist wirklich so, das ist ein Cheatcode, das dürfen wir nicht benutzen.
Wir könnten sonst erfolgreich sein, Dave.
Ja,
Ja,
ne?
weil das auch Gegenstand einiger Diskussionen war, so in den letzten Wochen, wo häufig gesagt wurde, Michael Penix kann kein Play-Action. Ich wundere mich immer, wo dieses Gerücht herkommt, er könne keine Play-Action. Weil, wenn man sich sein College-Tape anschaut, wo er richtig stark war im Play-Action, wenn man sich seine PFF-Grades anschaut, wo er die beste PFF-Grade gekriegt hat, wenn er Play-Action gespielt hat, wenn man sich seine Quarterback-Ratings anschaut im Play-Action, das ist so sein Ding. Und er kriegt dann einfach keine Play-Action in der Liga und letzten Sonntag hat er immerhin 8 Stück gekriegt.
Das ist
Dann denke
stabil.
ich mir, das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir hatten ja mit Kirk Cousins schon kaum Play-Action, wo wir uns letztes Jahr gewundert hatten. Ich weiß noch ganz genau, wie oft wir darüber gesprochen haben, dass Kirk Cousins seine Stärken in der Play-Action hatte, vor allem bei den Vikings. Ich will ja immer nicht so sagen, dass Leute so ihren Job nicht können oder so, weil kann ich mir nicht anmaßen. Ich bin 10.000 Kilometer weg von den ganzen Geschehnissen und allem drum und dran. Aber ich komme dann ins Grübeln und ich denke mir dann immer meinen Teil dabei und stelle mir dann dieselben Fragen wie du, Dave. So sehen nur wir das. Wie kann das sein? Und da hätte ich gerne Antworten. Und irgendwie kriegen wir diese Antworten nicht, außer we'll fix it. Das ist so dieser geflügelte Begriff, der zum Meme geworden ist und der dann gestern schon wieder gefallen ist in der Pressekonferenz.
Mehrfach.
Mehrfach. Ja, das ist schon ein Witz, was wir uns da gefallen lassen müssen.
Auf jeden Fall.
Es wurde besser in der zweiten Halbzeit. Es wirkte gefestigter, offensiv. Es war jetzt nicht super erfolgreich, aber wir kamen immerhin zu 2 weiteren Touchdowns in Hälfte 2. Insgesamt 3 Touchdowns von Drake London, was ja überragend ist. Der hat eine überragende Partie gespielt, Drake London. Mal by the way, ein Monster.
Total. Also
Wo kommen
gerade.
wir da hin? Wo kommen wir da hin? Wie gehen wir mit dieser Situation um, frage ich mich da.
Ja. Ich meine, er zeigt's ja. Er zeigt, dass er mit Drake London eine wirklich gute Connection hat, dass es funktioniert. Drake London macht sich frei, findet Wege, gewinnt Contested Catches. Der Typ geht 130% die ganze Zeit. Penix, du siehst an seinem Blick, an seiner Art, er hat den Willen, er möchte. Er gibt alles, was er kann. Teilweise leider von der O-Line im Stich gelassen. Leider, muss man auch sagen. Aber
Absolut.
trotzdem, dieser One-Handed-Catch bei Vierter und Goal. Irgendwo an der 8 waren wir oder keine Ahnung was. Der zieht das Ding rein, der macht alles dafür, der gibt gefühlt seine Seele auf, dass er diesen Catch macht, um uns im Spiel zu halten. Und das ist verdammt gut. Und wenn ich mir dann eben das Play-Calling angucke, gerade an dem ersten Touchdown-Drive. Wir haben gemerkt, okay, über den Lauf geht es nicht so viel. Dann hat Zach Robinson auf einmal so: Hey, ich kann ja den Lauf ersetzen mit schnellem Kurzpassspiel. Dann kam Slants, dann kam Inbreaker. Und ich rede jetzt eben von Kurzpassspiel nach vorne und nicht Screens oder irgendwelche Checkdowns, die auf gleicher Ebene sind und so weiter, nach vorne. Und wir haben den Ball so bewegt. Und gerade dann mit der Play-Action, acht Snaps ist verdammt wenig. Weil wenn, man sagt jetzt eigentlich so in der Regel, eine Offense hat in der NFL zwischen 60 bis 70, 80 offensive Snaps. Jetzt sagen wir, Bomben, Balanced Offense, hat 50% von der Anzahl der Snaps Run Game. Das heißt jetzt zum Beispiel mit Bijan Algier, wir hätten 30 Läufe. So, hatten wir nicht. Wir hatten 10, 12 Läufe insgesamt, und da sind die Läufe von Penix dabei, die Scrambles, mit eingerechnet. Das heißt, wir haben 35 Passversuche oder sowas. Und von 35 Passversuchen nur 8 Stück. Also allgemein, die Offense war viel zu wenig auf dem Platz. Zu viele Free and Outs, zu wenig First Downs, Third Down, Completion Percentage gleich 0. Also wir haben 1 von 10 oder sowas gehabt. Auf jeden Fall zur Pause 1 von 7. Das war wirklich katastrophal. Und sag mal, selbst eine gesunde Offense, die dann 30 Runs hat und 30 Pässe. Und dann jede gesunde Offense hat 14, 15 Pässe davon Play Action. Weil du erleichterst dem Quarterback das Leben. Vor allem mit so einer O-Line, wie wir sie aktuell haben. Die O-Line ist löchrig. Sie ist luftig. 2 Ausfälle. Eigentlich 3 Ausfälle mit Elijah Wilkinson noch als Backup drin. Du siehst, er kriegt Druck ohne Ende. Selbst das tiefe Ding auf London. Dieser wunderschöne tiefe Pass, wo London Contest das Ding fängt. Gonzalez das eben noch aus der Hand reißt und so weiter. Bombenplay. Aber du hast richtig gemerkt, wie die Pocket kollabiert ist. Und er so, ah, fuck it, ich hau das Ding da trotzdem runter. Bombe, das kam an. Sowas machen wir aber so gut wie nie, leider. Und wenn du jetzt eben Play-Action hast, es muss immer einer, gerade mit dem Bijan Robinson, muss er eher gucken, stopp ich vielleicht lieber den Lauf. Du hast diese kurze Gedenkzeitsekunde. Plus Play-Action, du hast Rollouts. Dein Quarterback, er kauft sich Zeit. Und Penix hat es schon mehrfach gezeigt, er ist effektiv on the run. Klar, natürlich, wenn er nach rechts rennt und nach links wirft, okay, auch nicht ganz so geil, und nach rechts wirft, ja. Aber trotzdem, wir brauchen die Zeit. Penix hat keine 3,5 Sekunden in der Pocket. Und ich meine, er hat schon einen krassen, einen guten Release, einen schnellen Release. Und wir machen ja auch sehr viel fürs Kurzpassspiel. Aber ich sehe halt nicht, dass die Screens mit Pitt sein sollen.
Ja, das ist so ein bisschen die Ehrenrettung für unsere O-Line, glaube ich. Wenn dir natürlich beide Guards, Bergeron und Lindstrom, ausfallen und du dann schon mit deinem Backup Right Tackle spielst in Form von Wilkinson anstatt McGarry, das ist natürlich ein Brett, das darf man nicht vergessen. Es ist nur dadurch natürlich unheimlich schwer, Michael Penix zu bewerten, zu evaluieren, weil wir jetzt schon das ganze Jahr über mit Druck arbeiten, ihm gegenüber, und er aus einer clean Pocket einfach besser operiert. Macht wahrscheinlich jeder Quarterback, ne, dass er da besser operiert, aber er hat halt immer sofort die Hände im Gesicht, und das finde ich schon wirklich, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich schade in dem Falle. Und bevor wir gleich Chris begrüßen, Augenblick noch, Chris, lass mich noch meinen Gedanken zu Ende fassen. Ich möchte nämlich nochmal auf das antworten, was Dave gesagt hat. Ja, also Penix ist flott auf den Füßen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich weiß nicht, wer den Lauf da noch in Erinnerung hat von Sonntag. Alter, ist der feilschnell, ne? Und da habe ich so gedacht, wie in alten, guten College-Zeiten, und zwar noch am Anfang, ne? Also das war wirklich cool mit anzusehen, wie er da davon gekommen ist.
Ja, man, Chris, erstmal. Ja, man will es ja offensichtlich nicht, oder? Dass er läuft. Was gibt's? Haben wir ja schon mal einen designten Spielzug gesehen von ihm?
Nein. Vor allem, es wirkte für mich so, gerade, ich glaube, das war vom ersten Touchdown. Da hat er ja die Beine in die Hand genommen, weil Druck da gekommen ist, und ist nach vorne. Aber nicht straight forward, sondern leicht zögerlich. War schon über der Line of Scrimmage sozusagen drüber. Und hat trotzdem nicht so hundertprozentig Gas gegeben. Weil für mich wirkt das so, okay, die Coaches wollen einfach nicht, dass er läuft. Weil natürlich aufgrund seiner Verletzungshistorie hat er ein paar Verletzungen gehabt. Da wollen sie ihn schützen und so weiter und so fort. Aber hey, ich bin in der NFL. Ich will Footballspiele nicht überstehen, ich will sie gewinnen. Da muss ich auch was riskieren, da muss ich ein bisschen aggressiv attackieren. Ich meine, gut, Jaden Daniels, was ihm jetzt passiert ist, zum Beispiel unter Dan Quinn, in einem Spiel, wo gelaufen ist und so weiter, ist extrem scheiße. Tut einem extrem leid, alles drum und dran. Aber hey, du musst ab und zu dann auch mal sagen, ich habe diesen Dual-Threat-Quarterback. Ich muss ja nicht mit ihm 10, 15 Mal im Spiel rennen, so wie mit Lamar Jackson. So. Aber einfach so bei einem dritten und zwei, statt den typischen Seitenpass auf Greg London oder auf Kyle Pitts, den jeder kennt, jeder vom Sofa, dann täuscht doch einen Lauf mit Bijan an, zieh das Ding raus, oder eben dieses, ich renne, Quarterback rennt, wenn er merkt, die Lane ist geschlossen, nach hinten pitcht zum Running Back, er rennt weiter. Die Kreativität fehlt komplett. Und du hast einen Quarterback, mit dem du solche Sachen machen kannst.
Das erinnert mich so ein bisschen an Steve McNair früher, der auch laufen konnte, aber eben nur selten gelaufen ist, aber das ist auch völlig okay, wenn er, wie du schon sagtest, er muss nicht 10-mal im Spiel laufen, das verlangt auch niemand von ihm. Nur gänzliches Risiko auszuschalten bei uns ist eigentlich der falsche Weg. Und ich glaube, insgeheim, wenn du die Verantwortlichen fragen würdest, würden sie immer sagen, ja, aber Lamar Jackson, habt ihr gesehen, wie lange der ausgefallen ist? Ja, aber er spielt und sie sind jetzt auf bestem Wege in die Playoffs wieder.
Ja, der holt das Team gerade wieder aus dem Nichts raus.
Ja.
Klar, die definitiv auch, aber ich meine, guck mal, wir als Team, wir sagen ja nicht mal bei Dritter und Eins, wir kriegen das nicht converted. Wir haben wahrscheinlich bei Dritter und unter Drei haben eine Conversion Percentage von wahrscheinlich unter 30%. Und das ist ein Trauerspiel. Und wenn ich dann eigentlich weiß, okay, egal was ich versuche, es funktioniert nicht, die Gegner kennen es. Mach's wie die Eagles. Die Leute regen sich tausendmal auf über diesen Tush-Push und trotzdem haben sie teilweise 5 Stück in einem Spiel. Sie wissen, sie brauchen 1 Yard. Wieso muss ich mir jetzt einen ausreißen und alles versuchen und versuchen, schlau zu sein wie jeder andere? Ich mache einen Tush-Push, die wissen, dass er kommt. Sie können es trotzdem nicht stoppen. Okay, Tush-Push können wir vielleicht nicht. Aber sneak den Ball rüber. Und wenn du das Panics nicht zutraust, aufgrund von Verletzungsangsten oder keine Ahnung was, dann nimm Kirk. Der Typ verdient 50 Millionen im
Ja, ich
Jahr.
weiß nicht. So gut zu Fuß ist er jetzt nun wirklich nicht.
Ja,
Also
ich will ja nur einen Sneak
selbst bei
haben.
einem
Ich will ja nur einen
Push-Push hätte
Sneak
ich
haben.
echt gesundheitliche Angst um ihn.
Ja, aber
Wir
irgendwas muss
werfen
er
anderen
machen.
Namen rein. Nimm doch Werner.
Ja, Charlie Werner, genau.
Ja.
Charlie Werner.
Muss doch kein Quarterback
Länge,
sein.
Gewicht, fahr nach vorne. Hey, die Patriots haben einen
Franks?
Defensive Lineman aufgestellt gehabt diese
Franks?
Woche.
Ja, habe ich gesehen. Defensive Tackle hat einen Ball gefangen, ne?
Fullback.
Auf seiner
Nee.
Route.
Ja, oder sogar gefangen. Ich weiß auch, einmal als Fullback hat er vorgeblockt gehabt.
Der hat gefangen, der hat einen Ball
Ja,
gefangen. Der ist eine
das auch
Route
noch.
gelaufen als Defensive Tackle, hat den Ball gefangen.
Hey,
Also es
das ist
gibt
ganz, ganz crazy.
unzählige Möglichkeiten, nur wir haben einfach kein Tool, um den Gegnern weh zu tun. Wir machen alles so brav wie vorexerziert und wir haben kein Mittel, um den Gegnern weh zu tun.
Ja, gut, Werner ist sowieso ja ein Thema für mich. Das ist ja, wir leisten uns einen 10-Millionen-Mann, der nur blocken kann.
Ja.
Also, bei allen Teilen. Na, egal. Das Thema hattet ihr dann letzte Woche ja, nachdem ich schon geschrieben hatte. Thema Receiver. Wir kommen nicht ganz drum rum. Tut mir leid. Und zwar geht es jetzt nochmal um die Tiefe der Receiver in unserem Roster. Nennt mir mal einen Receiver außer London, der einen Ball gefangen hat dieses Jahr, der nicht
Jesse
Mooney heißt.
Bates. Jesse Bates. Der hat den Ball gefangen.
Ja,
Und wir haben nie an ihm gezweifelt.
okay. So ist es.
Aber tatsächlich, auch hier, es fehlt an Mut, neue Leute einzubauen.
Ja, weiß
Was
ich nicht.
wir,
Wie viele
ich muss.
Snaps hatte Sills diese Woche? 30?
Zu viele. 38
Aber
glaube ich sogar.
Sills ist,
38,
weiß ich
ne?
nicht.
Ja, aber ja, aber Chris, er
Vielleicht
ist ja
ist es
auf
der
dem Feld.
Falsche.
Aber er ist ja auf dem Feld, verstehst du, ne? Wo es
Ja.
hingeht. Casey
Ja.
Washington war auch viel auf dem Feld, genauso wie der Rest des. Mir fällt gerade ein ganz böses Wort ein, aber ich sag's nicht.
Ja, ja.
Drummond haben wir auch eine Woche zuvor versucht.
Das ist
Ich
was mich
verstehe es
wirklich
nicht.
ärgert. Ich mag Drummond. Jetzt kann man sagen, okay, ich bin voreingenommen oder so und das kann ja nicht for real sein, wenn der Typ, der noch keinen Pass fängt, plötzlich so gehypt wird. Aber
Ich bin nur was
tatsächlich
wirklich gesehen.
verspreche ich mir von dem zumindest mal so ein paar Possession-Dinger.
Ja.
Aber Possession Receiver haben wir auch genug. Also muss man echt sagen, ne? Wir bräuchten mal ein paar Route-Runner. Gibt
Ja, das auf jeden Fall.
Ja, das
Ab.
sowieso, das ist unbestritten.
Und da
Ja,
werfe
ich
ich
meine.
dann einfach mal Kevin, sein Liebling, rein, Chris Blair.
Ja, absolut.
Der
Ich
ist
meine,
jetzt schon
klar,
so
dass
lange
jetzt
dabei.
dass Nick Nash jetzt nicht als Roadrunner gewertet ist, okay. Ja, dass dann eher Chris Blair vorgezogen wird oder sowas. Aber Dylan Drummond ist das Slowest Receiver bei uns im Practice Squad. Er hat eine gute Preseason gehabt, alles drum und dran, hat ein bisschen Dominanz gezeigt. Trotzdem ist er jetzt 2 Wochen lang elevated worden. Ich habe ihn offensiv nie wahrgenommen, auch wenn er offensive Snaps bekommen hat. Ich habe ihn niemals, nicht mal wahrgenommen. David Sills ist die nächste Sache. Wir sind jetzt 8 Spiele drin. Ich glaube, der war in jedem Spiel da. Wie viele Catches hat er? Ein, zwei?
Der war nicht in jedem Spiel da, aber
Nein?
er war jetzt vermehrt in den letzten Spielen. Das ist halt. Heute war ein Kommentar zu lesen. War kein Artikel, es war aber ein Kommentar auf dem Falcoholic. Den haben wir geteilt, den hat Kevin geteilt auf Discord. Fand ich super interessant, den Kommentar. Da hat nämlich jemand das geschrieben, was wir hier. Das hätte jemand von uns aus dem Podcast sein können. Das fand ich so herrlich erfrischend. Und der hat auch geschrieben, ja, woher soll denn die Tiefe auf Receiver kommen, wenn wir jeden verdammten Draft nur mit 3 oder 4 Picks zur Verfügung haben und wir mit den 3 oder 4 Picks um unser Leben ein Team aufbauen müssen, ohne dass wir Tiefe damit schaffen können. Und es geht ja so weiter im nächsten Draft. Da fangen wir ja schon wieder nur mit 4 Picks an.
Ja. Wir verbessern unsere Situation kein Stück, im Gegenteil.
So
wir
baust tun alles du, dafür. Ja, so baust du keine Tiefe auf in einem NFL-Roster.
Aber andersrum, was willst du mit 6 oder 7 Runden da, die dann sowieso immer nur beiwechseln?
Ja, ey, come on. Ne,
mehr ist ja im Moment kein Futter da.
Ja, aber dann habe ich lieber einen Shot mehr, den ich nehmen kann.
Eben. Kann ja gut werden am Ende noch. Ja. Wenn ich sehe, was... Ja, das Beispiel hatten wir sehr oft hier in diesem Podcast, aber was die Buccaneers jedes Mal an irgendwelchen Receivern rausziehen. Von Shepard bis Tess Johnson bis McMillan. Und das sind alles Late-Round-Picks.
Shepard ist ja ein ewig langer Veteran, der noch bei den Giants gespielt hat. Aber trotzdem, alle anderen, wo du danach gesagt hast, das sind Late-Round-Picks, die kommen. Und auch jetzt bei den Patriots, ja, da fällt Booty aus und Douglas 100 Yards. Und ich hatte ihn letztes Jahr in meinem Fantasy. Der hatte nicht solche Spiele letztes Jahr.
Also. Dave, aus erster Quelle, aus erster Hand.
So ist es. So ist es. Hey, wir haben Leute, die scouten mit Madden, ich mache mit Fantasy.
Ja, und das ist halt das Erschreckende dann letztendlich auch. Und das macht halt den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Personal dann auch aus im Stuff, den man hat.
Ja, absolut.
Noch jemand was zu Offense zu sagen? In dem Falle. Chris, du warst jetzt nicht von Anfang an dabei. Tust du allgemein mal deine 2 Cents dazulegen.
Erstmal muss ich dazu sagen, wenn wir am Sonntag nach Berlin fahren,
ja,
dann werden wir keine 3 Touchdowns von London erleben.
4? Wow. Chris, das ist optimistisch. Das ist hart optimistisch.
Nein, im Ernst. Wir werden natürlich bewusst dem Gegner vermitteln, dass wir gar nicht auf London setzen.
Nein.
Genau. Und das werden wir dann auch durchziehen. Weil wir sind ja die Guten.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, David Sills war in allen 8 Spielen aktiv.
In allen 8? Mit Snaps, richtig?
Er war aktiv.
Achso, okay, ja, aktiv. Er ist ja im Roster schließlich. Er ist ja im 53 genau. Mann. Ja, das schon. Aber ich meine, ob er wirklich Snaps gespielt hat.
Aber also ich habe ihn auf jeden Fall häufiger gesehen wie jetzt Kendall Hodge oder sowas, muss ich dazu sagen. Ja, genau. Genau der.
Ja, nein, im Prinzip konnte man ja eigentlich mit Abstrichen zufrieden sein. Wäre dieser letzte Drive nicht gewesen, den wir wirklich sowas von versaubeutelt hätten, hätten wir gesagt, okay, das war eigentlich auch offensiv ein gutes Spiel, weil wir unseren Skill-Playern die 3 Touchdowns ermöglicht haben. Und ein Skillplayer eben auch die 3 Touchdowns erworfen hat.
Ne? Schön, dass wir die 3 Touchdowns auf all unsere Skillplayer, die wir so haben, aufgeteilt haben.
So, ich sehe, du hast verstanden, was ich meine.
Naja.
Ich meine, bei First and Goal oder allgemein bei Goal-Line-Situations, wo wir innerhalb der 10 Yards an der Goal-Line sind, da haben wir ja auch Bijan den anderen Skillplayer, den wir haben, nicht auf dem Feld.
Ja.
Deswegen ist schon richtig, wir setzen unseren Skillplayer ein.
Ich weiß nicht, ob ihr schon über Bijan geredet habt. Habt ihr?
Nein.
Weil da sehe ich auch mittlerweile ein Problem. Ich habe
Benefit, ne? Auf meinen kleinen Benefit. Wir haben gegen die beste Rushing-Defense gespielt.
Ja.
Und wir haben. Ich weiß nicht, ob du schon da warst, als wir darüber gesprochen haben, mit 3 Backups auf O-Line gespielt.
Das ist ja, eben. Das ist alles zu entschuldigen. Aber wir haben auch nicht versucht, ihn mal in andere Positionen zu bringen und sind eigentlich stur unserem Plan gefolgt.
Weißt du, ich habe einen Vorschlag für Bijan. Ich habe wirklich einen patenten, guten Vorschlag. Ich würde ihn den Ball noch weiter hinten an das, von der Line of Scrimmage weggeben.
Ah, es hat Potenzial, absolut.
Ja. Ey, braucht so hat er die Chance schon den ersten... Kann. So hat er die Chance, den ersten gegnerischen Kontakt nicht erst 3 Yards hinter der Line of Scrimmage zu kriegen, sondern schon 7 Yards.
Das erinnert mich fantastisch an die Hochzeit von Le'Veon Bell bei den Steelers, der auch immer erst aufgrund seiner O-Line die Gaps ausgesucht hat und dann reingestoßen ist. Und das hat blendend bei den Steelers funktioniert. Und nachdem er dann irgendwann weg war, ist es rapide runtergegangen. Das heißt, dass die Jungs, die da sind, eben auch immer von der O-Line abhängig sind. Und
ja,
das,
absolut.
Das ist meine Befürchtung so ein bisschen, dass wir zu sehr von unserer O-Line abhängig sind. Dass wir
auch Le'Veon Bell ist aber auch ein Extrembeispiel gewesen, weil die O-Line der Steelers zu dem Zeitpunkt ja das Non-Plus-Ultra im Run-Blocking war, der musste sich ja gar nicht bewegen, Le'Veon Bell. Der stand ja wirklich, also er stand ja hinter der Line of Scrimmage.
Er stand 2 Sekunden lang. Da hat gewartet, dass das Gap aufgeht und ich stand rein.
Ganz man hatte dann den Antritt halt, dass das zack-zack ging. Ne?
Und so ein bisschen,
kreiert ja schon von sich aus sehr, sehr viel. Weil sonst
so ein bisschen wirklich, fühlte ich mich auch am Sonntag daran erinnert, weil, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mitgezählt, man möge es mir verzeihen, aber viele Cuts hat er da nicht gemacht in dem Spiel.
Ja, wann auch?
Da
war einfach keine Möglichkeit.
Ja, eben.
Ich meine, der Kontakt war ja meistens schon vor der Line of Scrimmage bei ihm. Oder wenn nicht, dann ist er halt in der volle Box rein, hat mit Power seine 4-5 Yards gemacht. Also so wirklich, das wie beim Bills-Game, dass die O-Line ihm mal 2 Yards Platz gemacht haben oder auch nur einen halben Yard, dass er ein bisschen was mit seinem Shiftiness anfangen konnte. Das hatten wir leider gar nicht.
So wirkt es dann zunehmend ein bisschen verzweifelt und er ist dann stur in die Box des Gegners reingerannt und da kam dann halt nicht viel raus. Das hat wenig mit ihm zu tun, das sehe ich ihm absolut nach, aber es ist natürlich eine Geschichte, die langfristig Sorgen bekommen könnte, wenn ein Run-First-Team tatsächlich seinen Anker verliert.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Bijan hat dankbar jeden Yard einfach mitgenommen in dem Augenblick, glaube ich.
Ich glaube auch. Vor allem aktuell sehe ich uns auch nicht mehr als Run-First-Team. Nicht dem geschuldet, weil wir es nicht sein wollen, sondern eher dem geschuldet, dass wir es nicht hinbekommen, in den ersten 1, 2, 3 Drives unsere Offense zu etablieren und dann, also jetzt zumindest gegen die Patriots, sehr schnell in der Situation waren, dass wir passen mussten. Dass wir den Ball einfach schnell bewegen mussten. Und dadurch haben wir auch so eine geringe Anzahl an Run-Plays.
Mussten wir das schnell bewegen, den Ball?
Mussten wir nicht.
Machen wir uns das nicht immer selber so ein bisschen verrückt, wenn wir schon Anfang des zweiten Quarters hinten liegen und denken, wir haben keine Zeit mehr?
Vor allem, könnt ihr euch noch daran erinnern, wie wir letztes Jahr hier saßen und gesagt haben, wie kann es sein, dass wir so die ersten 1-2 Drives gut spielen, die gescripteten Plays, dass die funktionieren und sobald unser Script dann fertig ist, dass wir nicht adjusten können? Dieses Jahr funktionieren halt nicht mehr die gescripteten Plays. Die gescripteten ersten 1, 2, 3 Drives.
Spricht nicht sehr für den Offensive Coordinator, wenn die scripted Plays nicht fruchten.
Das ist leider wahr.
Noch jemand was zur Offense? Möchte noch jemand? Das Fehlen von Tyler Allgeier. Mein besten Freund. Mein allerbester Freund, den ich habe.
Ich stehe noch
im Tyler, falls du das hörst.
You know. Ja, ich meine, wenn du keine Einsatzzeit bekommst, kannst du dich auch nicht beweisen.
Ey, versteh's nicht. Versteh's wirklich nicht. Duty, Defense. Soll ich meinen Rant, den ich heute abgelassen habe, hier jetzt auch noch sagen? Nein, mache ich nicht. Ich kann euch nur allen empfehlen, sich das Spiel Cardinals gegen Cowboys anzuschauen und sich dann unsere Draft-Folgen anzuhören. Freue ich mich. ich möchte jemanden heute mal hervorheben in unserer Defense, der viel von mir auf den Deckel gekriegt hat. Vor dem Draft, während des Drafts, nach dem Draft.
Say his name.
Jane Walker. Hat echt geil gespielt. Also nicht so, dass ich sagen würde, shame on me. Ich hoffe, das kommt noch irgendwann, dass ich irgendwann mal sage, shame on me. Aber es war der Schritt in die richtige Richtung.
Riesenschritt, ja. Also ich habe es ja auch gleich nach dem Spiel schon geschrieben. Ich fand erstens, man hat im Game einen Impact gemerkt, gerade im Run, in der Run-Defense. Sie war noch immer nicht gut, keine Frage. Dafür fehlt uns noch immer einfaches Gewicht. Aber der Tisch spielt mit einer Explosivität. Der hat keine Angst, in O-Line zu rennen, der größer ist. Der nimmt nicht einfach nur seinen Block an und ja, ich bin jetzt halt geschlagen, sondern er kämpft. Und das hat man gesehen. Er war ziemlich im Run all over the place. Er hat geile Plays gemacht allgemein. 2 Sacks. Ich meine, gut, der zweite ist ihm ein bisschen in die Hose gelegt worden, so ein bisschen, ja.
Er hat ihn executed. Das richtig, können nicht alle von sich behaupten.
So ist es. Ich meine, wie viele Spieler haben wir im Team, die einen Quarterback gefühlt umarmen und der trotzdem dann noch für ein neues First Down läuft, ne? Mhm. Und er hat es geschafft, ihn so leicht zu berühren und zack. Also, ich nehm's, gekauft, danke. Dann ein geiles Play, wo wir es brauchten. Vor der Halbzeit, die Offense hat mal wieder nichts hinbekommen. Die Panten, er vermittelt den Ball raus, wir gehen mit dem Touchdown runter. Geil. Nach einem Defensive Turnover, Punkt aufs Board bringen. Das motiviert die Defense weiterhin. Mega. In der Pass-Coverage hat er ein paar Snaps gehabt, sah zweimal nicht sehr gut aus. Beim ersten muss ich ihn aber verteidigen. Wenn du halt gezwungen bist, als Edge, ja, oder selbst als Linebacker, backwards zu paddeln von der Line an mit einem Slot-Wide-Receiver, da sieht, glaube ich, keiner gut aus. Dann musst du sowas machen, okay, Safety-Hilfe. Aber er war komplett 1-1 gegen Slot-Wide. Du merkst einfach vom Speed, der Speed matcht gar nicht. Das kann nicht funktionieren. Gegen Thailand eigentlich auch ein bisschen Mismatch, wobei man sagen muss, also gerade der zweite, wo der First Down über Hunt Henry war, er war gut in Coverage. Er war bei ihm, er hat leider nicht gefinished. Aber er war gut in Coverage. Also einmal fängt Henry Hunter Henry den, beim nächsten Mal lässt er ihn vielleicht fallen, weil die Hände sehr störend waren, oder er hat noch diesen Fingernagel mehr, um den Ball doch abzufangen oder keine Ahnung was. Also klar, es war auch nicht die beste Coverage von ihm, was das angeht. Aber in den zwei Dingen muss ich ihm doch so ein bisschen Hilfe zusprechen.
Schön fand ich deinen Satz. Er hat keine Angst, in den O-Liner reinzurennen. Mir wäre es lieb, wenn er anfängt, um den O-Liner herumzurennen.
Ja, das macht Pierce nicht. Ja, Pierce macht das auch nicht so.
Nee, Pierce, da bleibe ich auch bei meinem Urteil. Er hat wieder fürchterlich gespielt, meiner Meinung nach. Ja, er hat den Fumble aufgenommen.
Nicht mal den zurückgetragen.
Nicht mal den zurückgetragen. Dave, danke. Vom O-Liner eingeholt.
Ja. Also, ja. Also man muss sagen, wir hatten 6 Sacks schon zum zweiten Mal in einer Season. Ich glaube, das hatten wir auch schon seit Jahren nicht mehr wahrscheinlich.
Ey, Dave, wie schlecht kann man im Pass-Rush sein und trotzdem 6 Sacks haben? Also außerhalb dieser 6 Sacks haben wir außer diesem Forced Fumble keinen Impact gehabt. Wie viel Zeit Drake May teilweise in der Pocket hatte.
Vor allem May hat das auch so genial runtergespielt. Wenn wir geblitzt haben, direkt da, oh, Blitz kommt von da, dahin geht der Ball. Da sind einer zu wenig. Und keine Ahnung was. Und teilweise, er hat auch ein, zweimal richtig gut Druck, wo du merkst, dass Aurora auf ihn zurennt und dann ihn einfach nur umarmen, statt ihn umzuballern noch so mitzunehmen und so weiter. Der bringt die Dinger trotzdem an. Der kriegt Druck. Im Spiel haben sie mal seine Dropback-to-Pressure-Percentage angezeigt gehabt, die relativ hoch war für den Quarterback. Und dann halt seine Completion Percentage von über 70%. Also, eieiei, wie kann das sein? Nicht mal Josh Allen hat die Dinger so angebracht wie er, wo er so viel Druck hatte. Also da wirklich auch Drake May krass gespielt, alles drum und dran. Aber was mich in dem Spiel so dermaßen aufgeregt hat, egal ob es Ebiketie war, egal ob es Pierce war, egal ob es Leonard Floyd war, wenn die ihren Speed Rush machen und die schlagen mit ihrem Speed den O-Liner, den Tackle, der gibt ihnen einen kleinen Bump mit. Die verlassen ihre Lane, der Winkel vorbei und die kommen nicht mehr hin. Und dann, Drake May läuft für das First Down und scrambled ein bisschen, bringt einen Pass an und keine Ahnung. Also, die können nicht ihre Lane beweisen. Ich meine, gut, jetzt Cardinals, wie du meintest, Calais Campbell, eine andere Größe natürlich.
Aber Walter hey, Nolan. Was,
ja, oder auch Walter Nolan, genau.
Bruder, da was hat du der für ein erstes Auto Saisonspiel gemacht?
Ja, ey, da kannst du mit dem Auto gegenfahren und die bleiben in ihrer Lane. Das war schon. Aber da merkt man halt einfach das, was Kevin immer sagt, was Dominik immer sagt, was wir alle immer sagen. Wir haben kein Gewicht in der Linie. Wir haben kein Gewicht auf der Line.
Chris grinst sich schon die ganze Zeit ein zurecht. Chris, was sagst du denn zu unseren Tacklings aus alten Zeiten jetzt, die wiedergekommen sind am Sonntag? Du bist stumm.
Du bist stumm geschalten. Mute.
Man hört leider dich nicht. Das ist sehr schade. Chris hätte bestimmt was ganz Tolles zu sagen. Aber er muss erstmal an seinen technischen Problemen arbeiten.
Oh, Entschuldigung. Jetzt weiß ich jetzt auch, warum ich die ganze Zeit nicht zu Wort gekommen bin. Nein, ich muss bei dem Gedanken immer an Ezar Ruaku denken, der jetzt heute Nacht wieder einen Sack gemacht hat. Ja,
nicht nur das, der hat nicht nur einen Sack gemacht. Der hat Pressure ohne Ende gemacht.
Man muss auch als Fan mal zugeben, dass man sich hat blenden lassen. Jetzt bin ich natürlich bereit, Pierce noch über die Saison noch eine Chance zu geben, weil es gibt auch Leute, die nicht vom ersten Augenblick anzünden, die eine Saison brauchen. Wie das jetzt bei Dorlus zum Beispiel war, kann ich nicht sagen. Der hat ja, der hat ja ein Jahr gesessen, das hat ihm offensichtlich nicht geschadet. Was wir mit ihm erreicht hätten letztes Jahr, ist eine andere Geschichte.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nein, es ist ja auch nicht schlimm, wenn Spieler sich erstmal entwickeln müssen. Das ist ja Teil des Prozesses letztendlich. Die NFL ist ja halt doch nochmal eine andere Liga als College. Es ist einfach so. Vielleicht schafft James Pierce auch noch diesen Drive in die richtige Richtung. Aktuell finde ich es sehr schwach, ihn zu beurteilen, weil einfach der Pressure nicht gegeben ist unter 3, 3,5 Sekunden. Da kommt einfach gar nichts. Und ich weiß, alle, vor allem PFF, gradet jeden Pressure, auch wenn er erst nach 10 Sekunden oder so zustande kommt, finde ich ein bisschen schwach. Aber okay, da kommt mir zu wenig von Pierce. Und das größte Problem ist ja einfach, und das ist ja auch so eine Sache, die Kevin oft bemängelt, als First-Rounder solltest du eigentlich zumindest halbwegs Impact haben, schon in deinem ersten Jahr. Und das ist es einfach nicht. Und dann siehst du halt Leute wie Isai Raku, der sehr spät gedraftet worden ist. Ich glaube, dritte Runde.
Oder ja, Anfang zweite. Anfang zweite von Cowboys. Ja, sagen ein Pick vor unserem zweiten Runden-Pick,
theoretisch. Okay, dann korrigiere ich mich hier in zweite Runde. Und der hat nicht gut gespielt am Anfang, im ersten Drittel der Saison. Aber der zeigt immer mehr und immer mehr, wie gut er ist, wie gut er auch mit den Umständen zurechtkommt. Und der hat gestern so viel geilen Pressure gehabt. Das sah so cool aus, das Spiel. Ich habe mir die 40 angeguckt und mir ist teilweise die Kinnlade runtergefallen, weil das hätten wir sein können, so in etwa. Aber davon ab. Und das fehlt mir bei Pierce so ein bisschen. Bei mir fehlen so diese Splash-Plays, die er mal durchdrückt und allem drum und dran, dass er auch mal so eine Pocket kollabieren lässt. Auch wenn er am O-Liner nicht vorbeikommt. Ja, dann drück halt den O-Liner so tief in die Pocket rein, wie es dir halt möglich ist. Und das schaffen aber beide Edger nicht, also von beiden Seiten nicht. Ob es dann noch Floyd oder Abby Katie oder sonst wer ist, wir schaffen es nicht, diese Pocket zu verengen, zu verkleinern, dass auch die Ausholbewegung beim Wurf für den Quarterback unheimlich schwer wird in dem Augenblick. Das ist manchmal wertvoller sogar als ein Sack. Ne? Ja.
Und das ist einen so einen Play hatten wir, wie du sagst, wo der Tackle reingeschoben wurde, 1 in 8 Spielen.
Von Jane Walker, glaube ich.
Ja.
Und ja, aber das hilft ja auch nur, wenn wirklich beide Seiten das zusammen verkleinern in der Pocket. Und das sehe ich viel zu selten. Das gucke ich mir gerne bei anderen Teams an, wenn ich mir immer so denke, boah, wie eng machen die Pocket für den Quarterback, dass der nicht richtig ausholen kann zum Wurf und allem drum und dran. Und das fehlt mir seit Jahren bei den Falcons. Sorry, Chris.
Jetzt muss man aber konstatieren, wir haben eine vernichtende erste Halbzeit gesehen, defensiv. Wir hätten 28-7 hinten liegen können, eigentlich sogar müssen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir keinen Punkt kassiert. Also keinen Touchdown, Entschuldigung. Muss natürlich auch ein bisschen mit der Defense zu tun haben, auch wenn uns das nicht gefällt, ja. Aber wir haben die Gegner, die Patriots, eigentlich in der zweiten Hälfte ziemlich gut kontrolliert. Kann man nicht anders sagen. Absolut.
Vor allem, da frage ich mich halt persönlich, liegt es daran, dass die Defense von uns einfach Zeit gebraucht hat, um sich ein Spiel zu finden? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass sie halt vor allem offensiv in der ersten Halbzeit nicht viel gerissen haben, dass gefühlt die Defense 20 Minuten auf dem Platz war von den ersten 30 Minuten?
Ich
glaube eine Mischung aus beiden.
Wir könnten vermuten, dass Albrecht die richtigen Mittel angewendet hat.
Eins der Probleme ist es aber tatsächlich, dass wir zu lange Drives als Defense zulassen.
Ja.
Ist erstens nicht gut für die Defense, weil die irgendwann gazed ist, also erschöpft.
Gazed, ja.
In dem Augenblick. Wir haben diese Bend-Don't-Break-Mentality irgendwie noch in unserer Defense so. Also wir lassen uns immer bis zur letzten Sekunde drauf ankommen. Ich sage immer bis zum letzten Yard vor der Endzone. Und schaffen es dann, Gott sei Dank, irgendwie noch einen Turnover zu forcen oder zumindest beim Field Goal zu halten oder sonst irgendwas. Aber es dauert zu lange. Weil wie ihr vielleicht wisst, wenn die Defense auf dem Platz ist, kann die Offense nicht punkten von uns.
Das stimmt.
Dann fehlt einfach die Zeit in dem Augenblick, obwohl die Offense die meiste Zeit über der Defense auch keinen Gefallen tut. Mal zum Durchatmen, lange Drives, selber fahren.
Mal selber 5 Minuten Platz sein, dass die Defense 5 Minuten. Ich meine, die längste Pause, die unsere Defense bekommt, das sind die Werbepausen, die TV-Timeouts.
Oder die Halbzeit. Manchmal ist es auch die Halbzeit.
Ja. Ja, stimmt auch wieder, ja.
Die hilft auch manchmal.
Aber wenn du gerade zum Beispiel San Francisco gegen uns angeschaut hast, die hatten teilweise einen Drive mit 10 Minuten. Und wenn du halt sowas deiner Defense schenkst, die sitzt da, die ruht sich aus wieder, die kommt mit frischer Energie rein. Aber wenn du halt wirklich, die kassieren 8 Minuten Drive, kassieren Touchdown, gehen müde auf die Bank, nach nicht mal 30 Sekunden Spielzeit, musst du wieder raus. Ich meine, das hältst du 2, 3 Drives mit. Und dann bist du einfach, wie Dominik sagt, Guest. Du hast keinen Sauerstoff mehr, du hast keinen Pump mehr in dir. Du bist einfach ein bisschen mehr platt. Und die Offense, klar, die kann aber den Ball nach ihrer Geschwindigkeit bewegen. Die wissen, was Sache ist, was kommt. Jetzt der Running Back, du musst nicht immer jede Route mitlaufen und keine Ahnung was. Die können eher austauschen. Aber im Normalfall ein Linebacker zum Beispiel oder Jesse Bates, die spielen so gut wie alle Snaps bei uns in der Defense.
Ja. Ich möchte noch den Elefanten im Raum ansprechen.
Oh.
Hinter der Line of Scrimmage. Und das sind unsere beiden, man erkennt sie sehr gut auf dem Feld von der Kamera, weil beide sich für einen Helm Aufsatz entschieden haben, der etwas breiter ist, der gegen Concussion hilft. Harrison und Bertrand. Harrison hat jetzt in meinen Augen nicht das perfekte Spiel gemacht, vielleicht nicht mal ein gutes, eher so Richtung befriedigend. Aber es waren doch schon Welten zu erkennen, fand ich, zu Bertrand, der trotz alledem es irgendwie noch geschafft hat, über 30 Defensive Snaps zu spielen. Wie findet ihr das?
Ich finde das großartig. Du weißt als Gegner, dass du hinten in der Secondary eigentlich immer gegen Alport werfen kannst und vorne eigentlich immer gegen Bertrand laufen oder werfen kannst.
Wobei, nachdem Alport sein Play hat, haben sie auch nur noch gegen Bertrand geworfen.
Ja,
die haben gut
ist das die Patriots. Sag ich ja, deswegen sage ich ja laufen oder passen.
Ja.
Ist schwierig.
Es ist halt schon einfach traurig. Ich meine, es gab Leute im Internet, die haben sich darüber gefreut, dass die Snap-Anzahl von Bertrand letzte Woche runtergegangen ist. Sie war trotzdem bei 30. Ja. Wenn du siehst, dass sogar die Patriots, wenn Ellis auf der rechten Seite steht, dann laufen sie nach links, weil da steht Bertrand. Wenn Ellis auf der linken Seite steht, dann laufen sie nach rechts, weil da steht Bertrand. Beim wichtigsten Down, 3. und 6, das Game is on the line. Wen attackieren sie? Bertrand.
Natürlich.
Und das im ganzen Spiel und so weiter. Und dann, ja, wir müssen jetzt Ronnie Harrison so ein bisschen als Absicherung, als Abdeckung, die wollen ja oftmals beide gleichzeitig vom Feld, haben so ein bisschen zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Hat hier und da auch ganz gut funktioniert. Harrison hatte auch ein paar schöne Plays, hatte ein schönes Tackle und so weiter. Aber sorry, wenn ich jedes Mal einen Spieler in meiner Defense aufstellen muss, damit ich mir anderen Spieler aushelfe, nicht extrem grottig auszusehen, dann fehlt mir irgendwo ein Spieler. Und ein gutes Team nutzt es aus. Und das haben wir genau das gesehen. Und wir sind in der NFL. Da sind die Schlechten, die trotzdem noch verdammt, verdammt gut. So. Und wenn du halt einen Bertrand hast, der halt unter den Schlechten sitzt in dem Fall, ist es halt eine riesen Lücke für dein Team. Und dass du sich dann hinsetzt und sagst, ja, ich bin mit seiner Athletik zufrieden und der hat Potenzial und dies und das und jenes. Und er zeigt sie jetzt immer und immer wieder. Was Sache ist, ich meine, wenn er so gut war, wo Diablo noch fit war, warum haben Diablo und Ellis so gut wie alle Snaps gesehen und Bertrand so gut wie gar keinen?
Ja.
Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel relativ viel Rotation drin. Aber das passt dieses Jahr zu unserem Ding, dass wir mit Verletzungen so von wegen, ja, wir sind zufrieden mit unserer Tiefe, aber man sieht ja, die Tiefe passt nicht. Sei es auf O-Line, sei es in der Defense. Und man hat es in dem Spiel so extrem gemerkt.
O-Line, Receiver, Linebacker, Tiefe nicht vorhanden.
Ja.
Das ist dann einfach so. Chris, hast du eigentlich schon die Neuigkeiten mitgekriegt?
Wahrscheinlich nicht, weil ich ja heute den ganzen Tag beschäftigt war.
Wir haben neuen Kicker.
Wir haben Parker Roman. Diesmal für einen mit einem NFL-Spieler als Erfahrung
entschieden. Nein, drei.
Sogar drei. Nein, jetzt verarsch ihn nicht. Also, Parker Romo wurde gewaved. Wir haben uns Zane Gonzalez geholt.
Ach, der.
Ja, immerhin längste Field Goal in der NFL, 57 Yards. Auf dem College sogar einmal 59 Yards. Also er hat zumindest A, Erfahrung und B, die Kraft.
Ja, Ben Gonzalez hat zumindest lange gespielt. Das will ich jetzt nicht abwerten. Aber wir haben uns da in ein selbstverschuldetes Dilemma gebracht und müssen das jetzt ausbaden. Und das war sehr schmerzhaft jetzt letzte Woche.
Mhm. Eben. Ich meine, wir haben uns selber, wie du sagst, in die Situation verfrachtet. Kuh hat er war eine gute Zeit sehr stabil, er hat abgebaut, wir haben nicht rechtzeitig reagiert. Ja. Dann haben wir eine Notlösung gefunden, mit der Notlösung haben wir angefangen zu leben. Und ich meine, guck mal, wenn du auf dem Feld bist und du hast Vierter und Fünf und so weiter und du weißt, du spielst die Dinger lieber aus, weil du deinem Kicker nicht traust bei 45 Yards plus, dann hast du noch immer ein akutes Kickerproblem. Und wenn du halt einfach sagst, er hat ja diese Woche keinen verkickt, weil er musste nicht kicken, weil wir sind für die Vierter uns gegangen, haben sie zwar auch nicht konvertiert, aber egal, dann hast du noch immer ein Kickerproblem.
Ja.
Das ist dann einfach unprofessionell in dem Augenblick.
Danke.
Leute, das war Offense, Defense.
Da fehlt doch noch was.
Nee, darüber reden wir nicht mehr.
Doch, da wollen wir drüber reden.
Dann los.
Schwerpunkte setzen war für mich eigentlich positiv gemeint, nicht negativ. Was das Special Team so reißt oder nicht reißt, besser gesagt, war wieder mal in seiner Gänze noch nicht mal ins Durchschnitt. Wir sind einfach im Return Game sind wir kreuzungefährlich. Also ungefährlicher geht gar nicht. Ich wüsste nicht, dass jemand unsere Statistiken nachahmen könnte in der NFL. Und alles andere ist egal, ob es jetzt das Blocking ist oder den Returner, das ist einfach eine Katastrophe bei dem Aufwand, den wir teilen.
Bei dem Geld, was wir zahlen dafür,
meinst du? Ja, das sowieso. Das meinte ich mit Aufwand.
Ja. Meine, wir lassen uns einen Punt-Returner bezahlen, der absolut keinen Mehrwert hat, sonst auf dem Feld. Weder als Receiver, was so seine Berufsbezeichnung ist, sage ich mal. Kannst du nicht mal als Gadget-Spieler sehen wir ihn. Nicht mal das.
Gar nichts.
Ich meine, wir stellen lieber David Sills auf wie ihn. Oh, ja. Hat ja was zu heißen.
Es kann nichts Schlechteres geben. Da sollten wir völlig frei von Angst sein.
Aber es ist ja nicht nur im Return-Game oder im, wenn wir punten in dem Game, dass wir rushen und so weiter. Immer wieder Block in the Backs. Die Flaggen. Großes Special Team das Problem. Die Woche, besser wie letzte Woche nicht gut, aber letzte Woche katastrophal. Und ey, Field Goal Block. Wir machen einen Field Goal Try. Also bei Parker sind ja die meisten Kicks, die er gemacht hat im Spiel, alle schon relativ rechts gewesen und dann der eine halt rechts vorbei. Ne? Aber du siehst, wie die rechte Seite von unserem Field Goal Block Team einfach drei Leute umklappen. Der kriegt halt auch relativ viel Druck. Es ist keine Ausrede, einen PAT nicht zu treffen, natürlich nicht. Aber wenn wir nicht mal das hinkriegen, ey, wir zahlen so viel Geld für reine Special Teamer. Wir haben 4, 5 Leute rein für Special Team. Welches andere Team in der Liga kann sich das leisten? Wie kann es sein, dass wir trotzdem so grottig drin sind?
Also es ist eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner aus dem Team schlechter sein könnte als MU beim Return. Der läuft immer schön langsam dann noch, weil er ja die Lücke suchen muss, klar, logisch. Mhm. Aber dann läuft er einfach immer geradeaus, wenn er die Lücke sieht.
Ja. Vor allem, wenn du dir dann halt einen Tron Brooks daneben anguckst, der, nicht zu vergessen, vor 2 Wochen mit einer Concussion rausgegangen ist, weil er sich im Special Teams verletzt hat. Der kriegt den Ball, der geht wenigstens Fullspeed, auch wenn er in die gleiche Mauer reinrennt, weil die Vorblocker nichts kreieren können. Er rennt in die gleiche Mauer rein, aber er macht es mit Fullspeed wenigstens. Er versucht nochmal diese 2, 3 Yards mit seiner Possession nochmal rauszuholen, mit seinem Momentum und so weiter. Der kommt von der Concussion. Und Agnew ist halt wirklich gerade zum Beispiel der eine Return, wo er mehr East-West gelaufen ist. Für im Endeffekt 1 Yard mehr. Da fehlt das Speed, da fehlt die Shiftiness. Der läuft da keinem weg.
So, genau so ist es. Was kannst du tolerieren, wenn du ein gutes Blocking-Team hast, aber so geht's halt gar nicht.
Nee, also jetzt sage ich mal was. Punt-Returner, Kick-Off-Returner, was auch immer. Entweder du hast einen im Team, der das halt kann, aber halt auch Starter ist oder zumindest Rotational Guy für Offense-Defense oder verdammt nochmal, hol dir einen Return-Spezialisten, Undrafted Free Agent aus dem College.
Mhm.
Da laufen 20.000 rum draußen. Aber sign nicht extra einen dafür.
Ja.
Das ist unprofessionell.
Vor allem, wenn du wirklich einen nur für die Position hast, dann nimm dir einen aus dem College.
Das
oder hast du noch Upside für andere Sachen? Ja, komplett hast du 100% recht. Ja,
das ist ein verschwendeter Kaderplatz. Rosterplatz. Ja. Das können wir uns gar nicht leisten. Bei den Jungs, die wir haben. Entschuldigung. Na?
Ist so.
Das sind so absurde Züge an, dass ich mich wirklich freue, wenn der Gegner beim Return tatsächlich nicht die 35-Yard-Marke
erreicht hat. Ohne Witz. Bei uns, wenn die Return so, sind wir an der 25 gelandet? Ah ja, gerade so. Wenn die Return so, sind sie hinter der 35? Es ist leider wirklich so. Es ist wirklich, wirklich, leider wirklich so.
Ja. Das ist ein Problem, das vielleicht dann nicht in erster Linie die Spieler betrifft, sondern unseren Coaching-Staff und Front Office, also alle, die Entscheidung treffen. Da werfe ich die erste Aua mal so zwischendurch rein. Wie lange glaubt man noch an Potenzial, bis man Ergebnisse verlangt? Wir haben jetzt die internationale Woche, dass da nichts passiert, war irgendwie logisch. Aber was denkt ihr, jetzt gemäß dem Fall? Ich gehe natürlich nicht davon aus, aber gemäß dem Fall, wir kriegen jetzt voll ein auf die Mütze gegen die Colts. Gibt es danach noch Zeit oder ist es dann schon die Phase, wo man sagt, tschüss Leute, war schön mit euch.
Wir müssen auch in schlechten Zeiten zusammenstehen.
Ja. Jetzt ergibt meine Begrüßung für Chris noch mehr Sinn. Ich habe vorhin die Begrüßung für dich übernommen, anfangs.
Oh ja, cool.
Du hast mich gerade sehr bestätigt.
Muss ich nochmal gucken später im Real Life.
Ja.
So, nein, ja. Ehrlich. Wie lange glaubt man an Potenzial, bis man Ergebnisse verlangt?
Das Dumme an der Geschichte ist ja, ich habe vorher gesagt, letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr, dass wenn wir beide Spiele krachend verlieren, dass wir dann den Coach los sind. Wir haben dieses Spiel bei den Patriots, die weiß ich nicht, wie viele Mal in Folge wir gewonnen haben gegen uns, nicht krachend verloren. Wir waren ja gleichwertig und auf Augenhöhe. Möchtest du mehr hören? Es wird nichts passieren.
Nee. Egal, ich glaube, wir werden, also wenn jetzt nicht wieder Blowouts gegen Teams wie New Orleans kommen werden, wie Panthers nochmal und so, wo wir wirklich sagen, gegen schlechte Teams kriegen wir extrem einen auf die Mütze. Ich glaube, da wird nichts passieren. Da wird sich auf dem Lenkrad bis zum Ende angucken und hoffentlich dann am Ende die Reißleine ziehen. Also kann es nicht weitergehen und ich sehe halt, also für mich muss ein Coach mir einen Grund geben, warum ich ihn weiter behalten soll. Und in meinen Augen gehen Morris und Co. die Gründe aus.
Also ich muss hier einen Vorwurf an die Community machen. Sie hätten so leicht 20 Euro von mir haben können, mit Woche 8, aber es wollte ja keiner. Und jetzt müssen sie sehen, wie sie es ausbaden.
Ja.
Nein, aber es ist ein Markenzeichen von uns, ist halt, dass auch nichts passiert. Es kann durchaus in manchen Situationen gut sein, aber wir wissen doch im Prinzip alle, wo die Reise hingeht bei uns. Wenn wir erstmal das Spiel in Indianapolis verloren haben, da passiert nichts mehr in dieser Saison. Gar nichts. Und wir haben, einmal davon ab, dass ich mit 4-13 dann immer noch im Rennen bin, aber wir haben tatsächlich noch gewinnbare Spiele theoretisch, also zu Hause gegen die Panthers, die natürlich auch immer besser werden, zu Hause gegen die Saints, die Gott sei Dank gleich mies bleiben, aber ich weiß nicht, ob wir nochmal einen Sieg sehen. Also, wenn wir Sonntag krachend verlieren, wird es schwer.
Ja. Die Trade-Deadline rückt immer näher. Bevor ich weiter ausführe, ich frage euch erstmal ganz neutral. Sind wir aktuell eher ein Käuferteam oder Verkäuferteam? Ich möchte nur eine kurze Antwort geben haben. Nee, ich möchte nur hören, Verkäufer oder Käuferteam?
Weder noch. Wir lassen alles genauso wie immer.
Nein,
Kevin Düsseldorf hat gestern im Discord-Server nachgefragt.
Nein, Ruhe. Nicht, was die Falcons machen, sondern wo seht ihr uns? Eher als Käufer- oder Verkäufer-Team? Nicht das, was die Falcons denken und machen werden.
Also.
Ich kann keine Planung übernehmen. Du übernimmst damit eine Planung. Das geht nicht.
Chris?
Ja.
Herrgott's Willen. Ich möchte eine
Bevor Entscheidung. Bevor die Falcons was verkaufen, werden sie was kaufen. So.
Sind also in Daves Augen sind wir aktuell ein. Nein. Du hast die Frage noch nicht verstanden. Du sollst nicht aus Sicht des Front Office gucken, sondern jetzt auf deine Sicht des Teams und dem Stand, wie wir jetzt dastehen.
Seller, mit unserem Record. Seller.
Wo siehst du das Team?
Wir müssten eigentlich vom Record her Seller sein, werden aber kein Seller werden.
Hallo, keine Frage!
Das ist also doch, ich habe dir die Antwort gegeben. Ja, welche gut. Antwort soll ich denn sonst geben?
Seller. So, Ruhe jetzt. Sito. Ich rede. Wir haben uns alle darauf geeinigt, einstimmig und ganz klar in dem Bekenntnis, dass wir ein Verkäuferteam sind, eher. Wo seht ihr das Potenzial? Chris, jetzt komm nicht so. Wo seht ihr das Potenzial, überhaupt noch was zu bekommen für? Und okay. Auch realistisch, also. Ich sage jetzt mal sowas wie London, den wollen wir natürlich behalten für die Zukunft, sondern was könnte weggetradet werden, ohne dass es was uns zu sehr schmerzt?
AK stand jetzt.
Sind ja die Gerüchte. Leonard
Floyd. Leonard Floyd stand jetzt. Ja, offensiv Mooney stand jetzt. Kein Impact. Hat vielleicht noch ein bisschen was in sich. Leider Algier. Stand jetzt, letztes Jahr im Vertrag wird nicht verlängert. Pitts musst du nennen. Jesse Bates musst du mitnennen, leider. Mike Hughes müsste man mitnennen.
Also, ich sehe nur Bates von all den genannten. Algier ist sowieso bald weg. Also, da
wird keiner deswegen müssen wir ihn verkaufen.
Ja, aber da wird es keinen Mutterbruch geben. Ich bin da immer. Okay, Kevin Kiel hat mir im Discord gesagt: Okay, 7 Millionen pro Jahr kriegt er immer noch. Für LG. Also LG wird die 7 Millionen pro Jahr kriegen. Bezweifle ich irgendwie. Du findest an jeder Ecke neue Running Backs. Guck dir mal den Rico Dowdle an, wie hoch sein Wert war.
Ja gut, da wurde er aussortiert, mehr oder weniger. Aber deswegen meine ich ja, wenn du weißt, nächstes Jahr wird LG nicht bei uns spielen, sein Vertrag läuft aus. Er verlangt 7 Millionen im Jahr, die werden wir ihm nicht geben. Bei irgendeinem Top-Team verletzt sich noch irgendein Running Back. Oder bei den Texans zum Beispiel. Nick Chubb spielt noch nicht auf seiner Höhe, Joe Mixon ist raus. Hey, wenn die dir für ihn wenigstens 5-Runden-Pick geben und du weißt, du hast ihn jetzt nur noch 5-6 Spiele, du wirst diese Season nichts mehr groß reißen, gib ihn ab, nimm den 5-Runden-Pick mit. Ein 5-Runden-Pick, wenn du Glück hast, draftest du den nächsten Algier. Algier war ein 5-Runden-Pick.
Ich würde gerne deinen Optimismus teilen, aber ich sehe Algier vielleicht maximal als 7-Runden. Die Menschen sind so, NFL-Clubs wollen dem Seller das so madig wie möglich machen und wir springen da auch noch regelmäßig drauf an. Das ist
okay. Das Bates. Auch wenn es ein 7-Runden-Pick ist. Auch wenn es ein 7-Runden-Pick ist als Beispiel. Da würde ich auch konform damit gehen, noch immer. Aber trotzdem, am Ende vom Jahr habe ich nichts und dieses Jahr bringt er mir leider auch nichts mehr. Oder ich habe
nächstes
Jahr. Wenn wir ihn nutzen würden. Das ist halt nochmal
was anderes. Natürlich bringt er was, wenn du die Verantwortlichen fragst. Und um die geht es ja letztendlich.
Ja, klar. Aber wenn du ihn nicht nutzt, die 2 Snaps im Spiel und keine Ahnung was.
Wow, dann nimm. Wow. Blockbuster-Trade und der betrifft uns.
Oh. AK getradet?
Sauce Gardner geht zu den Colts.
Ach du Scheiße, auch das noch.
Okay, aber den werden wir nicht spielen sehen. Krank. Krass.
Ja, die gut, Jets haben Sauce Gardner weggegeben gerade eben.
Das ist crazy.
Ja, die Colts sind natürlich Käufer jetzt, klar.
Ja, klar. Ja, nee, aber ich meine, im Endeffekt, wenn wir Algier nicht nutzen so richtig, er ist am Ende des Jahres weg. Dieses Jahr werden wir nichts mehr gewinnen. Also Super Bowl und so weiter ist nicht drin. Dann habe ich doch lieber für nächstes Jahr noch einen 5-Runden- oder 6-Runden- oder 7-Runden-Pick on top, die ihn einfach so gehen zu lassen. Also nicht Algier wegen mir, Algier ist ein Spieler, den ich sehr mag, persönlich, persönlicher Ebene und so weiter, finde ich ein klasse Typ. Aber wenn du andere Spieler hast, die dir aktuell nichts bringen, die vielleicht noch einen kleinen Marktwert haben, irgendwie so ein bisschen gebraucht werden, Kirk Cousins, keine Ahnung, dann musst du es eigentlich schon machen und für die Zukunft Picks generieren.
Ja, also ich sehe wirklich den einzigen Bates an. Ich bin froh, dass er am Sonntag eine Interception gefangen hat. Das macht es nochmal
ein Mühe
einfacher. Mhm. Ein Mühe einfacher. Da könntest du vielleicht noch einen Viert- oder Fünft-Runden-Pick für kriegen, klar. Aber ich habe jegliches Vertrauen in die Draft-Politik von unseren Verantwortlichen verloren.
Das sowieso. Ich meine, bevor wir einen Spieler zum Trade angeben, werden wir ihn eher wegcutten oder keine Ahnung was machen. Das ist
oder so.
Richtig. Aber jetzt Pitt, also ich denke, Bates könnte man schon noch einen Drittrunden-Pick auf jeden Fall bekommen. Pitts wäre zum Beispiel auch ein Kandidat, wo viele sagen, vielleicht hat ja noch auch irgendein Team einen extremen Value für den, sieht einen extremen Value in ihm.
Haben gibt bestimmt auch noch
einen Drittrunden-Pick oder sowas eben.
Ja, haben bestimmt ein paar Teams. Also bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass Pitts noch weggehen könnte. Nur du bekommst halt wenig für ihn. Einfach, weil die Teams wissen, dass du Seller bist. Dann in dem Fall.
Obwohl die ganzen Experten, und die sind meistens gut vernetzt, sagen, dass angeblich bei Pitts immer oder Anfang des Jahres ein Drittrunden-Pick uns geboten worden ist.
Deswegen.
Das wäre ein Träumchen.
Ja, nee, aber es ist halt so, weil die Leute wissen, die Falcons werden ihn nicht weggeben, deswegen bereiten sie auch solche Angebote, weil zum Beispiel die Eagles, die sagen, hey, aus einem Spieler wie ihn, wir wissen, wie wir ihn einsetzen können. Leute, die der Offensive Coordinator haben, die ihre Waffen einsetzen können. Die sehen noch viel Potenzial in ihm. Ich meine, Daniel Jones, Sam Darnold und so weiter und so fort, das waren alles begrabene Quarterbacks. Mhm. Und in einem besseren Scheme, einem besseren Team, die funktionieren alle. Über ja. Mac Jones wird jetzt auch wieder als Starter geredet.
Boah, ist dir für Wasser weggegangen, Sauce Gardner?
Hau raus, hau raus.
Beratet mal.
Also ich denke, wenn du das so sagst, entweder ganz viel oder fast gar nichts.
Ich sag relativ teuer. Ich sag, ein First-Round-Pick ist dabei.
Mhm. Na, ich schätze mal,
ein Cornerback ist dabei. Pick. Ich sag, ein First-Round-Pick, ein Corner von den Colts oder zumindest ein Spieler von den Colts und ein Drittrunden-Pick. 1-3 plus Spieler.
Also ich sag früher Zweiter und ein Spieler von den Colts, genau.
Jetzt kommt's. Ihr könntet nicht weiter weg sein. Es sind 2 First-Round-Picks.
Was? Also, ich meine, Sauce Gardner ist unbestritten Stud. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Kein Thema. Aber 2 First-Rounder? Das hätte ich mir als Verantwortlicher dann aber überlegt.
Alter Schwede. 2 First-Rounder.
Er ist auch noch jung. Und die Entwicklung ist auch noch nicht abgeschlossen. Auch überhaupt keine Frage.
Auf jeden Fall, aber der hat sein bestes Jahr in seinem Rookie-Jahr und danach war er noch immer Elite und keine Ahnung was, aber 2 First-Round-Picks?
Ich hätte Fontenot gewürgt, wenn er mir da präsentiert hätte.
Das wäre bei sehen die Colts sich gerade? Das ist ja, die sehen sich ja voll im Super Bowl-Window. Ich meine, die haben auch. Daniel Jones, Entschuldigung.
Müsste man natürlich jetzt wissen, was die Colts für Picks haben nächstes Jahr. Ob die das verschmerzen können.
Jetzt ein weniger mit Sicherheit.
Jetzt ist ein weniger. Auf jeden Fall. So, Jungs, auf jeden Fall. Wir müssen, glaube ich, trotzdem ein bisschen... Oh, und Rashid Shaheed geht von den Saints zu den Hawks. Jetzt geht's hier aber los.
Zu den Hawks?
Yes.
Ach du Kacke.
Wir müssen trotzdem, glaube ich, mal ein bisschen das Tempo hier jetzt anziehen, weil sonst kommen wir über die anderthalb Stunden. Das ist ja hier, das kann ja keiner mehr hören bis Freitag, bis Sonntag. Ich habe heute so ein bisschen Schwierigkeiten mit den Wochentagen. Das ist wirklich schwer. Wir machen mal ein paar Hours. Let's go. Die mit den Stuff lasse ich jetzt weg. Die mit dem Kicker lasse ich jetzt weg. Das hat sich ja erledigt. Trade Deadline lasse ich auch mal weg. Was würdet ihr machen? Voller Fokus auf die Playoffs oder die jungen Spieler ranführen für die Zukunft?
Wir machen das eine ja sowieso. Also die jungen Spieler spielen ja bei uns eigentlich meistenteils.
Müssen.
Von daher. Wir werden offiziell immer natürlich noch an unser Team glauben. Und solange es halt rechnerisch möglich ist, werden wir das auch weiter tun. Auch wir als Fans. Auch wenn wir natürlich eine relativ harsche Meinung haben nach den letzten 2-3 Spielen. Mal schauen.
Ich meine, solange wir rechnerisch in Playoff-Rennen sind, werden die Coaches auch weiter versuchen, in die Playoffs zu kommen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, wie du sagst, wir sind dabei, junge Spieler ranzuführen. Aber ich würde es so verstehen, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, David Sills, weniger Einsatzzeit dafür, ein bisschen Nick Nash testen und so weiter. Kobe Bryant ein bisschen mehr Zeit geben, ein bisschen auszuprobieren und so weiter. Das machen wir aktuell nicht, aber...
Ja, das wird auch erst gemacht, wenn gar nichts mehr geht.
Genau.
Eigentlich geht ja nichts mehr, ne? Aber gut, anderes Blatt.
Rechnerisch noch.
Wie stoppen wir Taylor in Berlin?
Das wird sehr
schwer. Ich würde ihn einfach durch Kreuzberg laufen lassen.
Durch was?
Nein, ne, keine Ahnung. Ich weiß es auch noch nicht. Wir haben tatsächlich ein Problem mit dem Running Game wahrscheinlich der Colts, weil Daniel Jones hat letzte Woche doch mal menschliche Seiten gezeigt. Ja, also werden wir tatsächlich, glaube ich, mehr Colts-Laufspiele sehen und das wird schwierig.
Du musst es schaffen, Daniel Jones nicht dazu zu bringen, dass er dich über die Luft schlagen muss. Du musst es schaffen zu sagen, wenn die Colts gewinnen, dann über die Luft, aber nicht über den Boden.
Ja.
Wie können wir das machen, wenn unser Run-Stop so dermaßen schlecht ist aktuell?
Dauerhaft Single High Safety und einen D-Liner mehr reinballern und hoffen, dass es irgendwie passt.
Warum fragt mich ausgerechnet das der Typ, der live in San Francisco war? Und gesehen hat, wie Christian McCaffrey durch die Reihen gepflügt ist.
Ich war beschäftigt, vor dem mexikanischen Kartell davon zu laufen. Also so richtig
gesehen wahrscheinlich, du warst zu sehr abgelenkt. Ja, das verstehe ich, das gebe ich zu, ja.
Ja, ich halte es für fast ausgeschlossen, dass wir Taylor stoppen werden.
Ja, das wird verdammt schwer.
So, und schaut euch in den Kommentaren an. Hier ist ein gut gelaunter Patriots-Fan unterwegs. Der hat wahrscheinlich die News gehört von den Jets. Ja. Kannst ja uns mal erzählen, wie deine Gefühlslage ist nach dem Trade. Ich mache währenddessen weiter und ich frage die Jungs, sollten wir jetzt noch für einen O-Liner traden? Bisschen spät, oder?
Für wen vor allem? Ja.
Die Texans allem, haben bestimmt noch einen letzten guten, den sie weggeben würden.
Den einen noch, ne? Den
sie haben. Ich weiß jetzt nicht, wie spielfähig die Leute sind, die am Sonntag ausgefallen sind. Soweit war ich noch nicht.
Immer mittwochs erst kommt morgen. Der erste.
Okay, Day-to-Day. Das ist die Antwort auf die Frage. Gut.
Jo. Können ja im Flugzeug ein bisschen entspannen. Mal die Füße hochlegen.
Ja.
Ja, also wir sind zu spät dran für den O-Liner-Trade. Wenn du ihn nicht vor Woche 1 machst, brauchst du in Woche 11 nicht mehr dafür anfangen, wenn du 3 und 5 stehst.
Ja.
So. Das ist einfach das Ding. So. Haben wir hier noch was? Was braucht es, um eine Finisher-Mannschaft zu werden? Jetzt müssten wir natürlich definieren, was mit Finishen gemeint ist. Ist damit der Pass Rush gemeint, das Gewinnen gemeint oder wie auch immer?
Ich glaube, eiskalt zu bleiben und den Sieg nach Hause zu tragen. Weil irgendwas ist immer bei uns.
Vor allem auch aggressiveres Coaching, besseres Coaching, Execution bessere, weniger Fehler, weniger Leichtsinnigkeit, einfach mehr Fokus auch.
Letzte Frage. Drake London. Was müssen wir dem jetzt zahlen, wenn wir ihn verlängern wollen? Können ich wir uns das leisten?
30.
Wo ist Kevin, wenn man ihn braucht?
Also es wird sehr, sehr, sehr viel sein. Er wird einer der bestbezahlten Wide Receiver ohnehin sein. Sein Wert ist nach Sonntag natürlich nochmal gestiegen, auch wenn ich von solchen kurzfristigen Änderungen wie in der Börse nichts halte. Aber tatsächlich auch das Alter, also ich sag mal, dafür würde ich 2 First-Round-Picks geben. Und es wird teuer. Also er wird in Sphären der Top 3 landen, denke ich mal.
Ja.
Aber ich meine, das bestärkt im Endeffekt eigentlich nur unsere Meinung, dass wir uns die ganze Zeit auch aufgeregt haben, warum wir ihn nicht vor der Season schon verlängert haben. Ich weiß, nächstes Jahr, er kann auch mit seiner 50-Option spielen, aber es wird nur teurer und teurer. Und ich weiß, wir haben damals geredet, so, ja, wird er vielleicht 30, wird er knacken, damit wird er sich zufrieden geben. Ich glaube, mittlerweile geht es eher in Richtung 37, 38.
Ja, das ist das Problem, dass der Wide Receiver-Markt einfach so sauteuer ist.
Vor allem,
und wir haben nur den einen.
Ja.
Und das macht es noch schlimmer.
Ja.
Für uns das Urteil würde es werden, wenn die Seahawks mit Jackson Smith und Jigba vor ihm verlängern. Ich glaube, das war ja gleicher Draft oder ist in Japan ja früher gegangen.
Kurz, ja, genau den. Ja, damit möchte ich hier eigentlich schon den Laden dicht machen. Eure Tipps möchte ich mir noch abholen für Sonntag. Dave.
Ich sehe keinen Grün. Wir verlieren das Ding 34-14. Wir können den Lauf nicht stoppen.
Au!
Gleich dann wir können so den Lauf nicht stoppen.
Drastisch immer gleich immer, Dave. Chris.
Also, wenn ich eins gelernt habe, dann kann ich sagen, International Games sind immer sehr punktearm. Deswegen tippe ich mal auf ein 17-9 für die Colts.
Jetzt. Gebrüder. Hört mal, ist doch möglich. Touchdown und Safety. Hör mir auf. Wir gewinnen. 17. Zu. 0. Wir gewinnen 20-17.
Oh. Ich würde es kaufen.
Ich würde es auch sofort kaufen. Also, Ding, ich mag es nicht immer, der Pessimist zu sein, aber ich finde das immer toll, wenn Dominik sehr optimistisch ist vor dem Spiel. Aber es ist ja. Es ist, wie es ist.
Unser Ding, wir gewinnen es einfach. Einfach so.
Also alleine die Freude, die sich einstellen würde, wenn wir tatsächlich so ein International Game mal gewinnen werden. Ist das auch schon etwas länger her?
Nein.
2020.
Mhm. Ja. Oder 21. Ist nicht so lange her. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass International Games sich jedes Jahr sind, mein Freund. Dann ist es gerade mal 2 Spiele her.
Ach, komm, ich gebe dir jetzt einfach recht. Ganz einfach.
So. Wir sehen uns in Berlin. Ich zähle nämlich nochmal auf, was ich euch am Anfang aufgezählt habe, für alle, die später eingeschaltet haben oder es mittlerweile wieder vergessen haben am Ende des Streams. Am Sonntag treffen wir uns ab 18 Uhr im Route 66. Am Freitag treffen wir uns um 18 Uhr. Warum korrigiert mich hier eigentlich keiner?
Ich habe erst überlegt, ob ich den Hörfehler gemacht habe. Entschuldigung.
Nein. Am Freitag treffen wir uns ab 18 Uhr im Route 66. Auch die Patriots sind gerne eingeladen. Ne? Die Wege sind ja kurz in Berlin. Im Route 66, das ist ein amerikanisches Diner. Am Samstag werden wir den Großteil in der Fotografiska verbringen. Mit Cheerleadern, Freddy Falcon, Jesse Tuggle und. Wir sind dann noch am Uberplatz am späten Nachmittag zu sehen bei der Footballerei. Kevin und ich in dem Falle. Am Sonntag treffen wir uns im Belushis. Von dort aus geht der Fanwalk los Richtung Stadion. Denkt bitte daran, ich habe es vergessen, nämlich am Anfang des Streams zu sagen, in Rot. Rot ist die Farbe, die diesen Sonntag von entscheidender Wichtigkeit ist. Ne? Das Nest wird so mit uns voranschreiten. Das Belushis hat immer offen. 24/7 von Freitag bis Sonntag. Da werdet ihr immer irgendjemanden treffen, der was mit den Falcons zu tun hat. Und Samstagabend auch hier nochmal der große Aufruf im Bricks Club, wie vorhin erwähnt, DJ Hot Sauce, DJ Envy, also zwei Legenden aus Atlanta, die auflegen werden. DJ Harris, also ehemals Kollege von Sido, ist mit dabei und ein Special Guest. Ich habe noch nicht herausgefunden, wer es ist. Ich habe nur eine geringe Vorstellung davon. Wir würden uns freuen, so viel Zeit wie möglich mit euch zu verbringen. Wie immer, wenn ihr uns seht, sprecht uns an. Wir können viel miteinander quatschen. Auch das ein oder andere Getränk geht bestimmt über den Tresen. Ein paar Fotos machen miteinander und endlich haben wir mal wieder ein paar neue Gesichter mit Namen dahinter. Vor Gesicht, gerade hier auf YouTube oder sonst wo ihr uns schreibt, Discord, Facebook. Ist das schön, wenn man dann doch mal einen Namen hat. Ich freue mich. Danke, dass ihr, Dave und Chris, euch Zeit genommen habt für heute hier vorbeizuschauen. Ja. Dass ihr euch durch die Autobahn gekämpft habt. Und ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf das Spiel und wir werden das richtig geil machen.
Ja. Da bin ich mir sicher.
Das wird ein geiles Wochenende. Wirklich geile Zeit.
Ja. Ja, genau. Ihr wisst ja, vor und nach dem Spiel, also ganz fernab vom Football, ist jede Menge geile Zeit, die wir miteinander verbringen können. Bis dahin, Gehabt euch wohl und wir sehen uns am Victory Tuesday nächste Woche 17.30 Uhr wieder hier auf YouTube, auf Twitch und auf X. Bye bye und rise up.
Rise up.